Ja, wir schauen uns heute wieder eine Geschichte an von Jesus. Und diese Geschichte findet im Zentrum von Israel statt, genau im Tempelareal in Jerusalem. Und wenn wir jetzt dann gleich in der Bibel lesen von diesem Tempel, dann müssen wir uns ein ganz großes Tempelareal vorstellen. Ich habe da eine Skizze mitgebracht, eine Zeichnung. Wir sehen hier, wie Jerusalem ungefähr ausgesehen haben muss zur Zeit ungefähr, als Jesus gelebt hat. Oben rechts sieht man da diesen rechteckigen Kasten, sieht aus wie ein Fußballstadion und in der Mitte noch etwas. Das ist das Tempelareal damals. Ein Foto hier, das nächste Bild, ist ein Foto von einem Modell, das in einem Museum in Jerusalem steht. Und hier kommt noch ein bisschen die Größe besser zum Vorschein, wie Jerusalem damals ungefähr ausgesehen haben muss. Das war eine große Stadt. Man geht davon aus, dass mehrere 10.000 Einwohner in Jerusalem damals gelebt haben. Und auch hier hinten wieder rechts seht ihr die große Tempelanlage, riesig. Und übrigens das, was ihr hier mit diesen Mauern abgegrenzt seht, das entspricht dem heutigen Tempelberg. Auch hier ein kurzes Foto, das kennt man vermutlich besser. Der Tempelberg, das Gebäude in der Mitte mit der goldenen Kuppel, der sogenannte Felsendom, und das Gebäude vorne mit dieser silbrigen Kuppel, das ist die Al-Aqsa-Moschee. Sie steht heute dort, also diese Al-Aqsa-Moschee steht heute dort, wo damals zur Zeit der Teil des Tempels war, den wir jetzt hier gleich sehen, und zwar mit diesem braunen Dach links. Das war die sogenannte königliche Säulenhalle. Und auch da noch einmal ein Foto vom Modell. Hier sieht man das noch ein bisschen besser, ganz links, diese Säulenhalle. Allein diese Halle, die ganz links da zu sehen ist, die war gut 30 Meter hoch und wurde mit 162 korinthischen Säulen erbaut. Säulen aus Korinth, nicht eingeflogen, aber eingeschifft, um da dieses Gebäude zu bauen. Es war Herodes der Große, der diesen Tempel mit riesigem Aufwand erneuern ließ. Das ganze Areal, das ist in verschwenderischer Pracht aufgebaut worden. Das ganze Areal war ungefähr 140 Quadratmeter groß. 140 Quadratmeter, das entspricht ungefähr 19 Fußballfeldern. Also riesig. Und auch die Freunde von Jesus, die waren ziemlich beeindruckt. Zum Beispiel lesen wir ganz spannend in Markus 13, da lesen wir Folgendes. Als Jesus den Tempel verließ, sagte einer seiner Jünger zu ihm: Meister, sieh doch, was für mächtige Steine und was für prachtvolle Bauten. Oder an einer anderen Stelle in Lukas 21 wird uns berichtet, einige unterhielten sich über den Tempel, sie bewunderten die herrlichen Steine, mit denen er gebaut, und die Weihgaben, mit denen er geschmückt war. Also wir sehen, dieser Tempel und das ganze Areal, das muss eine stolze und prachtvolle Anlage gewesen sein. Ja, und jetzt kommt es hier bei dieser Anlage zu einem schockierenden Ereignis. Und das lesen wir jetzt gemeinsam in der Bibel, lesen im Johannesevangelium für diejenigen, die mitlesen wollen, auf dem Handy oder in ihrer Bibel, Johannes 2, wir lesen da ab Vers 13. Kurz bevor die Juden ihr Passafest feierten, ging Jesus nach Jerusalem hinauf. Im Vorhof des Tempels stieß er auf die Händler, die ihre Rinder, Schafe und Tauben zum Verkauf anboten, und auf die Geldwechsler, die an ihren Tischen saßen. Da machte er sich aus Stricken eine Peitsche und trieb sie alle mit ihren Schafen und Rindern aus dem Tempelbezirk hinaus. Er schüttete das Geld der Geldwechsler auf den Boden und stieß ihre Tische um. Und den Taubenverkäufern befahl er: Schafft das alles weg. Macht aus dem Haus meines Vaters kein Kaufhaus. Ja, versuchen wir uns das, was hier passiert, ein bisschen bildlich vorzustellen. Wir dürfen davon ausgehen, wir sehen da nochmal das Modell, dass sich diese Szene hier in diesem Bereich eben von dieser königlichen Festhalle und in diesem Vorhofgebiet abgespielt haben muss. Dieser große Vorplatz, oder eben wie er beschrieben wird in der Bibel, Vorhof, dieser Platz war zugänglich für alle Menschen. Im Inneren des Tempels, also da diese innere Mauer mit diesen Gebäuden, da war schon ganz klar geregelt, wer wann und wo Eintritt hat und wer nicht. Da gab es strikte Vorschriften, aber bei diesem großen Vorhof, da war frei, da durfte jeder kommen und gehen, wie er wollte. Und jetzt müssen wir wissen, dieser Tempel, das war nicht einfach ein Tempel, wie es auch an vielen anderen Orten einen Tempel gab. Nein, das war der Mittelpunkt. Das war das große Zentrum für das gesamte jüdische Volk. Hier war der Ort, wenn man wirklich mal eine Begegnung mit Gott haben wollte, dann ging man da nach Jerusalem. Hier konnte man Gott besonders nahe sein. Aber nicht nur das, der Tempelanlage war auch das politische Zentrum. Das war der Ort, an dem nationale Feiertage oder auch Trauertage stattgefunden haben. Da waren die großen Konzerte, die künstlerischen Aktionen. Kurz, hier war das gesellschaftliche Leben. Da war der Puls der Zeit. Und übrigens war das auch weit und breit der größte Zoo. Denn nirgends, wirklich nirgends gab es damals mehr Tiere zu sehen. Tot und lebendig. Denn der Tempel, das war der Ort, an dem die Priester, die im Alten Testament diese vorgeschriebenen Opfer dargebracht haben. Hier hat das stattgefunden. Also wir merken, diese Tempelanlage, das war ein riesiger Treffpunkt. Und jetzt reiht sich diese Geschichte kurz vor dem jährlich stattfindenden Passahfest. Dieses Fest, das war ein Höhepunkt für die Juden, für das jüdische Volk. Und darum kamen jedes Jahr viele, viele Pilger nach Jerusalem. Man geht davon aus, dass in diesen Zeit, in diesen Tagen und Wochen bis zu 250.000 Menschen in Jerusalem waren. Eine Viertelmillion. Wahnsinn. Also Jerusalem war total voll, der Tempelberg war total voll. Ja, und dieser riesige Event, diese vielen Menschen, die da kommen, die haben einige dann auch auf eine lukrative Idee gebracht. Man wusste, in dieser Zeit, da kommen viele, unzählige Pilger nach Jerusalem, die wollen Gott begegnen, die wollen Gott ihre Opfer bringen. Und die waren natürlich froh, wenn sie teilweise diese lange Reise nicht mit all diesen Tieren machen mussten, die sie dann für Gott opfern wollten beim Tempel. So waren sie dankbar, dass man da auch Tiere direkt vor Ort kaufen konnte und so viel entspannter diese lange Reise nach Jerusalem angehen konnte. Das macht ja auch irgendwo Sinn, wenn das so möglich ist. Warum nicht? Aber da gab es eben dann auch Auswüchse. Zum Beispiel gibt es eine Erzählung, dass es da einen Händler gab namens Baba Ben Buta. Er soll an einem Tag, so liest man, 3000 Schafe in diese Tempelanlage mitgenommen haben, in diesen Vorhof mitgenommen haben, weil er sich erhofft hat, an diesem Tag besonders gute Geschäfte machen zu können. 3000 Schafe in dieses Gewimmel hineingebracht. Ja, und dann kam dazu, dass es natürlich verschiedene Währungen gab. Beim Tempelareal konnte man nur mit einer Währung bezahlen. Tja, das hat auch wieder viele auf eine Idee gebracht. Da könnte man einen Geldwechsel betreiben und dazu noch ein bisschen verdienen. Also wir spüren, diese Tempelanlage aus diesem Gebetshaus wurde vermutlich je länger, je mehr ein Kaufhaus. Und darum erleben wir jetzt Jesus auf eine Art und Weise, die wir sonst nicht oft bei ihm sehen. Er macht sich eine Peitsche und treibt alle Tiere und Händler und Geldwechsler weg. Vers 16, schafft das alles weg. Macht aus dem Haus meines Vaters kein Kaufhaus. Die Idee des Tempels geht darauf zurück, dass Gott von sich aus den Wunsch hatte, ganz nahe bei den Menschen zu sein. Schon lange Zeit vorher, damals gab er Mose den Auftrag, dass die Menschen einen Ort bauen sollen, ein Heiligtum bauen sollen, damit Gott dort einziehen kann, damit er wohnen kann inmitten bei den Menschen. Nachlesen kann man das im 2. Mosebuch, Kapitel 25. Ja, das war der Ort, da wollte Gott nahe bei den Menschen sein. Und das war dann auch der Ort, wo Menschen hingehen konnten, wenn sie beten wollten, wenn sie die Nähe von Gott suchen wollten. Und dass dieser Ort des Gebets, dass dieser Tempel jetzt mehr und mehr ein Kaufhaus wird, ein Ort, an dem Menschen Profit machen, wo Geschäfte gemacht werden, damit, weil Menschen eine Begegnung mit Gott haben wollen, das tat Jesus im Herzen weh. Dass sich Menschen, die Gott suchen, zuerst Geschäfte machen müssen, dass sie Geld abgeben müssen, damit diese Begegnung möglich wird, das tat Jesus weh. Und darum wurde er zornig. Und ganz klar, das war eine absolut schockierende Aktion, die sich Jesus da geleistet hat. Eben, Jesus hat alle Verkäufer und Händler hinausgetrieben. Gell, das klingt nicht nach einem künstlich freundlichen, wäre es vielleicht möglich, dass ihr euren Verkaufsstand vielleicht ein bisschen nach draußen schieben könnten, wenn es okay ist. Nein, Jesus ist da absolut aufgetreten. Mit einer Autorität und mit einer unglaublichen Vollmacht ist er aufgetreten. Wir lesen zum Beispiel nirgends, dass sich jemand gewehrt hätte. Ich glaube, diese Szene muss unglaublich eingefahren sein. Jesus räumt hier auf. Mit einer Peitsche. Er schüttet das Geld auf den Boden. Er stieß Tische um. Da hat's geknallt. Und trotzdem bin ich fest davon überzeugt, das war kein liebloses. Das war auch kein aggressives oder respektloses Auftreten von Jesus. Zum Beispiel, und das ist relativ spannend, wir lesen nirgends, dass Jesus herumgeschrien hätte. Die Geschichte, die finden wir in allen vier Evangelien, die können wir überall nachlesen, und nirgends steht, dass Jesus in diesem Moment geschrien hätte. An keiner Stelle. Oder auch diese Peitsche ist ein spannendes Detail. Damals waren Peitschen üblicherweise mit Lederstreifen hergestellt. Jesus hatte hier eine Peitsche aus Stricken gemacht, mit Fäden, die vermutlich weniger schmerzhaft waren als jetzt Lederriemen. Oder es fällt auf, dass er Tische und das Geld der Händler, die hat er einfach umgeschmissen, auf den Boden geknallt. Die Taubenverkäufer, die vermutlich ihre Tiere in Vogelkäfigen hatten, die hat er anscheinend nicht umgeschmissen. Denn da lesen wir, da ist er zu ihnen hingegangen und hat gesagt, bitte geht raus damit. Er hat nicht einfach diese Käfige umgeschmissen. Ich glaube, ja, Jesus hat hier definitiv aufgeräumt. Und das war ein Schock für die Menschen damals. Er zeigt eindrücklich auf, was da hingehört, beziehungsweise was eben nicht hingehört. Aber ich denke, wir spüren, er geht hier nicht gegen Menschen vor. Er geht auch nicht gegen Tiere vor. Er räumt dieses Drumherum auf. Jetzt können wir diese Geschichte heute gemütlich und total entspannt lesen. Und wir können innerlich unseren Kopf schütteln über dieses Kaufhausverhalten dieser Menschen damals. Wie konnten die nur? Das wäre ja wie, wenn wir heute, keine Ahnung, das Brot für den Abendmahl vor dem Gottesdienst teuer verkaufen würden. Hier noch das bessere Brot, hier noch ein bisschen frische, dafür kostet es ein bisschen mehr. Ach, wie kann man nur? Aber vielleicht sollten wir nicht allzu schnell urteilen. Dieses Kaufhaus, ich nenne es mal so, das war vermutlich auch im Verlauf einiger, vielleicht vieler Jahre entstanden. Und vielleicht sogar aus guter Absicht. Da hatte einer die Idee, hey, wir könnten doch unseren Brüdern die Sache einfacher machen, wenn wir Tiere hier direkt verkaufen, dann wird die Reise einfacher. Aber es hat sich etwas daraus entwickelt, sodass der Kern und die Hauptidee dieses Ortes aus dem Zentrum geraten ist. Wie sieht das heute bei uns aus? Gäbe es für Jesus in unserem Gotteshaus, in unserem Tempel, in unserem Gemeindegebäude vielleicht auch etwas aufzuräumen? Haben wir ein Haus der Anbetung? Oder gibt es mittlerweile vielleicht auch einiges an drumherum, wo Jesus vielleicht auch sagen würde, schafft das weg. Schafft alles weg, was hier nicht hingehört. Und auch hier, vielleicht sind gewisse Dinge aus guter Motivation entstanden, aber haben dann einen Raum eingenommen, der das Wesentliche möglicherweise in den Hintergrund rückt. Ich denke, es ist gut, wenn wir als Gemeinde immer wieder überprüfen, wie wir unterwegs sind, wie wir unsere Gottesdienste feiern, wo wir vielleicht auch bei uns Dinge und Abläufe oder Handlungen haben, die entstanden sind, die irgendwo vielleicht so wichtig geworden sind. Lasst uns immer wieder überprüfen, was wir tun und was wir vielleicht aber auch nicht tun. Wir lesen weiter in unserem Text, Vers 17 bis 22. Also der Anschluss nochmal 16, Jesus sagt, schafft das alles weg, macht aus dem Haus meines Vaters kein Kaufhaus. Und dann ab Vers 17, seine Jünger erinnerten sich dabei an die Schriftstelle, der Eifer für dein Haus wird mich verzehren. Die führenden Männer des jüdischen Volkes stellten Jesus zur Rede. Kannst du uns mit deinem Wunder beweisen, dass du das Recht hast, so zu handeln? Jesus gab ihnen zur Antwort, reißt diesen Tempel ab und ich werde ihn in 3 Tagen wieder aufbauen. Wie, entgegneten sie, 46 Jahre lang wurde an diesem Tempel gebaut und du willst ihn in 3 Tagen wieder aufbauen? Doch Jesus hatte mit dem Tempel seinen eigenen Körper gemeint. Später, als Jesus von den Toten auferstanden war, erinnerten sich seine Jünger an diesen Ausspruch und sie glaubten den Voraussagen der Schrift und dem, was Jesus selbst gesagt hatte. Ja, der Tempelbetrieb, der war sehr gut organisiert. Da gab es sogar eine Tempelpolizei. Bei so vielen Menschen hat es das gebraucht. Eine Polizei, die für Ordnung gesorgt hat. Und vermutlich ging es nicht lange, da kam diese Polizei mitsamt den führenden Männern des jüdischen Volkes zu Jesus. Und sie stellen ihn zur Rede. Ich weiß es nicht, ich könnte mir vorstellen, dass einige dieser Händler reklamiert haben. Ja, da ist ein Spinner da irgendwo, der sagt, wir müssen gehen. Bitte schaut da mal, dass da wieder Ruhe kommt. Und dann fragen sie Jesus, woher nimmst du dir das Recht, so etwas zu tun? Warum störst du unsere Ordnung? Und unsere Abläufe, das machen wir doch schon immer so. Als neutraler Zuschauer dieser Szene habe ich volles Verständnis für diese Frage. Wir müssen uns vorstellen, das sind langjährige Tempelmitarbeiter, die kennen sich bestens aus. Und für mich total verständlich, dass sie ihren Tempel in Anführungszeichen, dass sie sich jetzt darum kümmern. Was will jetzt dieser Mann aus Nazareth? Was will er mit ihrem Tempel machen? Und Jesus sagt hier klar, es ist das Haus meines Vaters. Vielleicht auch ein kleiner Hinweis für uns. Die Effige Murten, das ist meine Gemeinde. Ich rede gerne von meiner Gemeinde. Das ist mein Zuhause, mein geistliches Zuhause und ich bin total dankbar, dass wir als Familie Teil dieser Gemeinde sein dürfen. Das ist ja unser geistliches Zuhause, meine Kirche. Und ich wünsche mir sehr, dass du das auch so erleben darfst. Und trotzdem, zuerst ist es Gottes Gemeinde. Es ist die Gemeinde von Jesus. Um ihn geht es zuerst und nicht zuerst um mich und um meine Bedürfnisse und meine Vorstellungen, wie ich mir meine Kirche und Gemeinde, wie ich sie gerne hätte und sehen würde. Es ist die Gemeinde von Jesus. Aber schauen wir wieder auf unseren Text. Die verantwortlichen Männer des Tempels, sie fordern ein Zeichen. Wenn Jesus wirklich so ein besonderer Mann ist, dann soll er das mit einem Wunder, mit einem Zeichen beweisen. So haben das die Propheten damals auch schon gemacht, zur Zeit des Alten Testaments. Das war üblich, das musste man belegen können. Und was macht Jesus jetzt? Er kündigt wirklich ein Zeichen an. Und was für eines. Vers 19, reißt diesen Tempel ab und ich werde ihn in 3 Tagen wieder aufbauen. 2 interessante sprachliche Details. In der damaligen Sprache gab es verschiedene Begriffe für das Wort Tempel. Jesus braucht hier das Wort Naos. Und für die Juden, in der jüdischen Sprache steckt da eine Doppeldeutigkeit drin. Einerseits ist das Wort für Tempel oder auch Tempelgebäude und andererseits steht da aber auch der Begriff menschlicher Leib, menschlicher Körper drin. Das ist eine Doppeldeutigkeit in diesem Wort. Und das zweite sprachliche Detail, das Wort aufbauen, ist auf Hebräisch und Griechisch dasselbe Wort wie auferwecken. Jetzt, wir wissen, die Zuhörer damals, die da rum waren, sei es die jüdischen Anführer oder auch die Freunde von Jesus, die haben nicht sofort verstanden, was Jesus meint. Sie dachten alle, es geht gerade um diesen Tempel hier. Und Jesus sagt ja, in 3 Tagen baut er das Teil auf, das in Jahrzehnten aufgebaut wurde. Jesus hat hier seinen Tod und seine Auferstehung angekündigt. Und damit hat er auch angekündigt, dass es eine ganz große Veränderung für uns Menschen geben wird. Jesus selbst ist der neue Tempel. Gottes Gegenwart, Gottes Nähe ist in ihm auf die Welt gekommen. Dank Jesus, dank seinem Tod und seiner Auferstehung braucht es keinen Tempel mehr. Es braucht keinen bestimmten Ort mehr, um Gott begegnen zu können. Die Funktion, Gott nahe zu sein, in seiner Nähe zu sein, mit ihm reden zu können, das hat Jesus übernommen. Der möchte, und der ist da eingeladen, mal Johannes Kapitel 4 nachzulesen, da spricht Jesus auch über diesen Tempel und wo man anbeten, Gott nahe sein kann. Ich möchte an dieser Stelle einfach diesen bekannten Vers aus Matthäus 18 vorlesen. Da sagt Jesus, denn wo 2 oder 3 in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Mit dem Tod am Kreuz und der Auferstehung von Jesus brauchen wir heute keinen besonderen Ort mehr. Wir brauchen auch keine Opfer mehr. Wir müssen nichts im Tempel opfern. Denn Jesus hat ein und für alle Mal das nötige Opfer gebracht. 1. Petrus 3 können wir das lesen. Und da kommt auch dieses starke Bild von Karfreitag zum Ausdruck. Nachdem Jesus am Kreuz gestorben war, so lesen wir, da zerriss ein Meter hoher, ganz massiver Vorhang, der das Allerheiligste, der Innerste vom Tempel mit dem Rest abgetrennt hat. Dieser Vorhang riss von oben nach unten, menschlich unmöglich. Das war so ein massives Ding, aber in diesem Moment ist dieser Vorhang von oben nach unten verrissen. Gottes Gegenwart, seine Nähe ist frei zugänglich. Diese Tempelgeschichte geht noch weiter. Wir wechseln für einen Moment zu Paulus, 1. Korintherbrief, Kapitel 6, die Verse 19 bis 20. Habt ihr denn vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Der Geist, den Gott euch gegeben hat, wohnt in euch und ihr gehört nicht mehr euch selbst. Gott hat euch als sein Eigentum erworben. Denkt an den Preis, den er dafür gezahlt hat. Darum geht mit eurem Körper so um, dass es Gott Ehre macht. Bevor Jesus zu seinem Vater gegangen ist, an Himmelfahrt, hat er uns den Heiligen Geist versprochen. Wer mit Jesus leben möchte, der öffnet sein Herz für den Heiligen Geist, sodass Jesus, Gott selbst, im Heiligen Geist in uns wohnt. Gott selbst wohnt im Heiligen Geist in uns. Und so haben wir jederzeit Zugang zu diesem, wir sind ja der Tempel, wir können direkt mit Jesus reden. Und so ist Gott auch für andere Menschen durch uns erlebbar. Und im Besonderen auch dort, wo Jesus-Nachfolge gemeinsam sich treffen und um im Namen von Jesus zusammen zu sein. Im Miteinander von Jesus nachfolgen, da will Gott ganz besonders Menschen begegnen. Vielleicht erinnerst du dich an die Gottesdienstserie von letztem Herbst, ist schon lange her. Wir haben da zum Beispiel über dieses Bild der Gemeinde, dass die Gemeinde das Haus, der Tempel ist von Gott. Als Kirche, als Miteinander sind wir Gottes Tempel. Wir sind der Ort, an dem Menschen Gott begegnen können. Mich begeistert dieses Bild. Früher strömten viele Menschen zum Tempel, Juden und Nichtjuden, Gläubige, Nichtgläubige. Sie strömten zu diesem Tempelareal, denn dort war das Leben, dort hat man sich getroffen, da fand das Leben statt. Ich bin überzeugt, auch in unserem Miteinander, wenn wir gemeinsam hier Gott anbeten, wenn wir gemeinsam leben, wenn wir nachher gemeinsam Kaffee trinken, wenn wir Gemeinschaft haben, dann ist Gottes Gegenwart da und erfahrbar. Für uns, die wir Teil sind, aber auch für Menschen, die vielleicht Jesus noch nicht kennen. Denn nicht an einem speziellen Ort, nicht bei einem speziellen Tempel ist Gott erfahrbar, nein, bei uns, bei dir und bei mir. Und darum, vorhin habe ich gesagt, dass wir immer wieder unsere Gemeinde, unsere Gottesdienste, unsere FEG überprüfen sollen. Gibt es etwas, was weg muss? Gibt es Dinge, die sich irgendwo in eine Richtung entwickelt haben, wo es wieder mal eine neue Ausrichtung braucht? Wo das Wesentliche vielleicht in den Hintergrund geraten ist? Ja, diese Frage ist gut, aber denken wir daran, die Gemeinde, das sind zuerst wir. Das bist du, das bin ich, das sind wir. Und ich denke, darum dürfen wir diese Geschichte von Jesus auch als direkte Aufforderung an uns ganz persönlich verstehen. Wie sieht mein Leben aus? Wo gibt es vielleicht Dinge, Angewohnheiten, vielleicht ein Verhalten, vielleicht ein Denken über bestimmte Themen, über bestimmte Menschen und so weiter, wo Jesus nicht schreiend, aber trotzdem sehr klar und bestimmt sagt, schaff das weg. Schaff das weg, was nicht hierhin gehört. Verkörpere ich mit meinem Leben Gottes Gegenwart, Gottes Nähe? Ist Gott in mir, in dieser Welt sichtbar? Wo ist es möglicherweise dran, gewisse Dinge aufzuräumen, gewisse Dinge wegzubringen? Zum Abschluss lesen wir die letzten drei Verse dieses zweiten Kapitels. Während des Passafestes war Jesus in Jerusalem. Viele glaubten an ihn, als sie die Wunder sahen, die er tat. Aber Jesus blieb ihnen gegenüber zurückhaltend, denn er kannte sie alle. Er wusste genau, wie es im Inneren des Menschen aussieht. Niemand brauchte ihm etwas darüber zu sagen. Ein spannender Abschluss dieses Kapitels. Und wir spüren hier ganz stark, was sich Jesus wünscht. Jesus sucht keine Zeichengläubige. Er sucht nicht Menschen, die ihn aufgrund seiner spektakulären Wunder toll und cool finden und Halleluja schreien. Er sucht zuerst Menschen, die mit ihm leben wollen. Menschen, die sich und ihr Leben immer wieder auf ihn ausrichten. Menschen, die seine Nähe suchen. Ich freue mich jetzt auf die kommenden Momente, Minuten. Unsere Gemeinde, unsere Kirche ist ein Ort und soll ein Ort sein und bleiben, an dem wir Gottes Nähe suchen. Ein Ort, an dem wir mit Jesus ins Gespräch kommen, die Nähe zu Jesus suchen. Eben ein Gebetshaus. Lasst uns jetzt in den kommenden Minuten einfach beten. Einfach bei Jesus sein. Wir starten jetzt mit einer Stille und anschließend steigen wir in eine gemeinsame Anbetungszeit ein. Und vielleicht ist dieser Moment, diese Stille jetzt auch der Moment, wo wir mit Jesus persönlich reden und mit ihm mal kurz über unser Leben nachdenken. Und vielleicht auch das eine oder andere aufräumen. Ich lade dich ein, rede mit Jesus und komm mit in diesen Moment mit ihm.